Wie der Johannes bereits gesagt hat, gibt es heute noch einen Nachklang, vielleicht nochmal einen Nachklang vom Nachklang und Nachklang zur Herausforderung Gemeinde. Denn Gemeinde wird bei uns im Westen hier nach meinem Dafürhalten total, total unterschätzt. Was Gott mit der Gemeinde für einen Plan hat, ist unglaublich, sprengt unser Denken. Heute Morgen wollte ich so ein Feuerwerk loslassen zum Thema Geistesgaben und Kraft und Wunder und alles, was dazugehört. So richtig wild. Und umso intensiver ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem 1. Korinther 12 Kapitel, umso mehr wurde mir bewusst, dass man eben ein paar Grundlagen legen muss. Und dann kann das Feuerwerk richtig losgehen, nachhaltig losgehen und dann kann was geschehen. Das sind ja die großen Kapitel in der Bibel zu den Themen Geistesgaben. 1. Korinther 12, allgemeines, zu den Gaben, die der Heilige Geist schenkt, Gemeindemitglieder, befähigt auf unglaubliche Art und Weise. Und 1. Korinther 14 geht es vorwiegend über Prophetie und Sprachengebet, die neuen Sprachen beten lernen. Das sind die zwei Kapitel, wenn es um Geistesgaben geht. Und das ist eigentlich falsch. Sind eigentlich drei Kapitel. 1. Korinther 12, Geistesgaben. 1. Korinther 13. Manche murmeln schon. Die Liebe. Und dann 1. Korinther 14. 1. Korinther 13 beginnt. Und wenn ich alle Sprachen sprechen würde, sogar Engelssprachen. Und wenn ich alle Geheimnisse wüsste, Prophetie hätte. Und alles kennen würde. Und wenn ich alle Erkenntnisse hätte, ganz tief sehen würde. Und dann sagt Paulus, und ich hätte der Liebe nicht, wäre ich eine Null. Ein Niemand, ein Nobody. Wir lesen 1. Korinther 13, dort geht es um die Liebe, gerne als Hochzeitstext. So ein schöner Hochzeitstext. Aber ist kein Hochzeitstext. Geht genau in die Thematik Gaben. Und Gaben ohne Liebe ist null. Und das ist das große Dilemma in den meisten Gemeinden, die Gaben und den Heiligen Geist betonen, dass die Liebe hinten runterfällt. Und in anderen Gemeinden redet man nur von der Liebe und verliert die Gaben, die Kraftwirkungen des Geistes. Und beides gehört zusammen. So beginne ich heute mit 1. Korinther 12. Und ihr könnt es ahnen, dass später, also nicht heute, noch das eine oder andere kommen wird, weil ich es selber so inspirierend gefunden habe. Da beginnt Paulus im 1. Korintherbrief an eine Gemeinde in Korinth, die hatte diese Kraftwirkungen des Geistes. Und dort schreibt Paulus im 1. Kapitel, darf ich die Folie sehen? Jawohl. Brüder und Schwestern, sagt er, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt oder Geistesgaben oder den Geist begabten und sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Und so beginnt er recht nüchtern und sagt, ich komme jetzt zu den Geistesgaben und ich sage euch Grundlegendes dazu, was ihr wissen müsst. Und das Erste, und das halte ich für elementar und auch Paulus natürlich, das Zentrale, das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass wir dahin durchdringen und Jesus als den Christus erkennen. Das ist so eine Basis, sagt Paulus, dass wir das Bekenntnis ablegen können. Jesus ist der Herr, der Kyrios. Und das war ein behafteter Begriff damals, denn der Kaiser von Rom war eigentlich der Kyrios. Jetzt gibt es einen neuen Kyrios, einen neuen Chef im Universum. Wenn ich sagen würde, ich bin Bundeskanzler. Mal schauen, was die liebe Angela Merkel dazu sagen würde. Die würde wahrscheinlich lächeln, wenn sie denkt, naja, so ein komischer Dorf-Heini, so ein Dorfprediger, keine Konkurrenz. Aber der wurde zur Konkurrenz für den römischen Kaiser. Also das Erste ist, wenn wir über Gaben und alles reden, Jesus ist der Herr. Das ist das Erste, was uns der Geist lehren will. Jesus ist der Herr, der Kyrios des Universums und auch in meinem Leben. Durch die Auferstehung bestätigt, er sitzt zur Rechten des Vaters. Das Zweite ist, es ist interessant, dass Paulus dann sagt, und ihr seid Leib Christi. Ihr seid Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied, ein Teil dieses Leibes. Ihr seid Leib Christi, vereinfacht gesagt, die Gemeinde, und jetzt sind wir wieder beim Gewicht der Gemeinde. Die Gemeinde verkörpert die Liebe, die Barmherzigkeit und die Zuwendung Gottes zur Welt, so wie Jesus auf der Welt war, die Zuwendung Gottes verkörpert hat, bis er sich hingegeben hat am Kreuz, so soll die Gemeinde die Liebe und Zuwendung und Barmherzigkeit Gottes verkörpern. Verkörpern meint sichtbar machen. Ein Körper ist sichtbar. Ich bin sichtbar mit meinem Körper. Und deshalb wählt Paulus die Sprache Körper, sichtbar. An der Gemeinde soll die Liebe und Barmherzigkeit Gottes erlebbar, sichtbar werden. Wenn man in der Gemeinde ist, sollte man sagen, wow, so ist Gott. Spürt ihr ein bisschen die Berufung? Gemeinde ist nicht noch ein Anhängsel. Wenn ich gläubig werde, sollte ich mir halt noch eine Gemeinde suchen. Schade eigentlich. Die Gemeinde hat in Gottes Augen eine extrem hohe Berufung. Sie verkörpert Christus. In ihr soll Christus erlebt werden, Gott erlebt werden. Und ich sage es vorneweg, die Gemeinde, so wie wir in der Gemeinde Entscheidungen treffen, leben, miteinander umgehen, das soll Inspiration sein für die Welt und die Völker. So könnte man leben und so würde das Leben Sinn machen. Ich weiß, bei vielen kommt jetzt der Gedanke, schau dir die Gemeinde an und dann merkst du, es funktioniert auch nicht. Und das hat damit zu tun mit dem Heiligen Geist und den Gaben des Geistes und der ganz kleinen Vision, die wir in uns tragen, weil wir Gemeinde klein gemacht haben zum Club von ein paar Individualisten, die sich auferbauen für sich selber und doch in sich verkrümmt sind. Gott hat eine andere Vision für Gemeinde und die ist ganz groß und bringt er zum Ausdruck. Ihr seid Leib Christi, ihr seid das und ihr verkörpert die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. Und ihr seid da Kontrast in einer Welt, die zerstritten und zersplittert ist. Das seid ihr. Und jeder Einzelne ist Glied an diesem Leib. Jeder Einzelne hat Gaben empfangen. Und jetzt geht's um das Zusammenspiel dieser Gaben. Das ist das Entscheidende. Wie spielt denn das zusammen? Und das Ziel ist nicht, dass ich mich persönlich profilieren kann. Das Ziel ist nicht, dass irgendeiner groß herauskommt, sondern das Ziel ist, dass der Leib funktioniert und die Liebe Gottes verkörpert. Das ist das Ziel. Und für mich ist es am schönsten, wenn Menschen zum Beispiel hierher kommen und sagen, hier in dieser Gemeinde erlebe ich etwas von der Liebe Gottes. Sage ich, wow, jetzt sind wir dem Ziel näher. Wenn sie nicht sagen, hier erlebe ich einen feinen Johannes, das ist der absolute Held, wenn der moderiert, zeitgetaktet, tipptopp, ist mir, nein, es geht um das Zusammenspiel. Wenn der Johannes den Thomas taktet und der Thomas einen Schluss findet und das Musikteam aufspielt, dass die Wände wackeln, das Zusammenspiel. Und dann werden wir noch freundlich begrüßt und dann gibt es noch gute Brezel und dann merken wir etwas von der Liebe Gottes. Und das tut so gut. Da erlebe ich Gottes Liebe. Das wäre das Ziel. Und hier gibt Paulus Grundlegendes mit auf die Welt und uns mit auf den Weg. Und ich sage es, das gilt für alle Beziehungen. Das gilt für die Ehe, die Familie, das gilt für die Gesellschaft, was Paulus da sagt. Das, was in der Gemeinde gelebt werden soll und in die Gemeinde hineingelegt wird, wenn wir das in unseren Ehen und Beziehungen und Dörfern leben, dann geht der Punk ab, dann blüht Leben auf. Das ist sicher. Das Erste, worüber Paulus spricht, ist die Einheit der Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde. Neben Leib und Gliedern, wenn ihr 1. Korinther 12 lest, ich kann das nicht ausführlich tun, kommt die Zahl 1 am häufigsten vor. Neben den Worten Leib und Glieder kommt die Zahl 1 am häufigsten vor. Einen Gott, einen Herrn, einen Geist, viele Glieder, ein Leib, ein Haupt, nämlich Jesus Christus, immer wieder eins. 1, 1, 1. Das ist die Einheit der Gemeinde. Christus ist das Haupt, ein Haupt. Nicht Thomas ist das Haupt oder die Ältesten, sondern Christus ist das Haupt. An ihm sollen sich alle orientieren, auf ihn sollen alle hören. Weil es ein Leib ist, ist Uneinigkeit und Spaltung innerhalb der Gemeinde eine der ernsthaftesten Sünden überhaupt. Denn durch Uneinigkeit und Spaltung steht die Glaubwürdigkeit von Jesus auf dem Spiel. Es ist kein Kavaliersdelikt. Die endlosen Spaltereien und Streitereien in Gemeinden, das sind keine Kavaliersdelikte. Die sind vielleicht schlimmer als manche Sünde, die wir als Christen so hoch halten. Der Verlust der Einheit in der Kirche ist die größte Wunde, die die Kirche sich selber zugefügt hat. Ich sage jetzt nicht, versteht mich nicht falsch, wir müssen wieder alle römisch-katholisch werden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir zu dieser Wunde, zu dieser Trennung, zu dieser Spaltung stehen und sagen, ja, das ist eine ganz tragische und eine ganz traurige Geschichte, die in der Reformation passiert ist. Offensichtlich gab es keinen anderen Weg, aber das ist schade. Und das müssen wir auch als evangelische Christen sagen. Es ist schade. Denn die Glaubwürdigkeit von Christus leidet. Das ist der springende Punkt. Ich habe gerade im Spiegel, ich mache jetzt einen Switch in die Welt, einen Artikel gelesen und der Artikel heißt Der Höllentrip. Der Höllentrip. Ich weiß nicht, wer den Spiegel liest. Und da beschreibt einer seinen Weg in die Scheidung. Ein säkularer Journalist. Und er sagt, die Scheidung war für mich ein Höllentrip. Bis hin zu Depressionen, Antidepressiva, die ich nehmen musste, die das Zerreißen unserer Ehe und unserer Familie. Ein Höllentrip. Und er hätte es nie gedacht, dass das so tragisch ist. Und ich bin froh, wenn Menschen so ehrlich sind und das sagen, so, ja, alles kein Problem, ist ja alles kein Problem, kriegen wir alles wieder hin, sondern mal ehrlich werden. Und so ist auch die Spaltung der Kirche eine ganz tragische Geschichte, eine Wunde der Kirche. Und die Kirche und die Spaltung ist Fakt. Einheit erkaufen und dabei die Wahrheitsfrage unter den Tisch kehren, wäre Augenwischerei. Aber, und das wäre die Schlussfolgerung, wir müssen mit Respekt von anderen Denominationen und Glaubensrichtungen reden. Nicht Wahrheitsfragen unter den Tisch kehren, nivellieren, aber ich kann mit Respekt über Andersdenkende reden. Ich kann mit Respekt über jemanden reden, der auch sexuell anders orientiert ist. Das heißt nicht, dass ich es gut finden muss, aber ich kann mit Respekt darüber reden. Und ich habe mich geärgert, ich sage das, als ich manche Einträge nach der Wahl über AfD-Leute von Christen gelesen habe, wie man abwertend und diffamierend über diese Menschen redet. Genau gleich, wie die über uns reden. Muss ich sagen, hallo? Deshalb kam ja auch die Bemerkung in den e-Livi News. Ich möchte mit Respekt über Andersdenkende, auch AfD-Menschen, reden lernen. Ich bin null AfD-Fan, versteht mich nicht falsch. Aber wir müssen lernen, auch über andere Denominationen mit Respekt reden. Da würden wir Licht und Salz sein. In einer Gesellschaft, die immer grober wird und rauer wird, wo jeder durch den Dreck gezogen wird, da würden wir Licht und Salz sein. Auch als Gemeinde mit unterschiedlichen Strömungen. Einheit ist für Paulus etwas ganz, ganz Wichtiges. Das Zweite ist dann die Verschiedenheit in der Gemeinde. Einheit und Verschiedenheit. Einheit meint nicht, was wir denken, alle denken gleich. Es gibt ja diesen berühmten Satz, wo alle dasselbe denken, denkt niemand sehr gründlich. Ja. Einheit ist nicht, dass alle gleich denken, sondern Einheit und Vielfalt gehört zusammen. Und das ist ein wunderschönes Zusammenspiel. Einheit und Vielfalt. Einheit ist nicht Gleichmacherei. Darf ich die nächste Folie sehen, lieber Felix? Jo. Und wie jeder Leib, sagt Paulus, besteht der Leib aus vielen Gliedern. Vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Und so weiter. Und hier sagt Paulus etwas Elementares, und er sagt, Einheit bedeutet nicht, alle sind gleich, sondern Einheit bedeutet Vielfalt. Und das Entscheidende ist ja letztendlich, da kommen wir nachher dazu, das Zusammenspiel. Das Zusammenspiel, die Verschiedenheit und die Einheit. Es ist Gottes Absicht, dass die Gemeinde in ihrer Vielfalt zusammengehört. Es ist Gottes Absicht, dass die Welt in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit zusammengehört. Können wir uns einen Leib mit 100 am Kopf befestigten Armen vorstellen? 100 Arme am Kopf befestigt. Da hören wir zu Recht sagen, das ist ein Monster. So stellen wir uns dann aber Gemeinde vor. Alle sind wie Arme. Weil ich arm bin, müssen alle so sein wie ich. Weil ich Auge bin, müssen alle so sein wie ich. Und wenn sie nicht so sind wie ich, sind sie verkehrt. Nein, nein, nein. Das wäre ein Monster. Ein Kopf mit nur Augen wäre ein Monster. Sondern die Verschiedenheit in der Gemeinde, die macht's aus. Wenn wir alle gleich wären und gleiche Schwerpunkte setzen würden, wo bliebe der Leib, sagt Paulus, dann wären wir halt nur Auge. Aber das kann es nicht sein. Es geht nicht um Gleichheit und Uniformiertheit, sondern die Menschen sind nicht gleich, aber sie sind gleich viel wert. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das Auge und das Ohr sind nicht gleich, aber sie sind gleich viel wert. Der Thomas und der Johannes sind nicht gleich. Johannes ist anders gestrickt, aber wir beide sind gleich viel wert. Wenn wir das erkennen und die Gemeinde erkennt, dann ist schon viel Gutes passiert. Wir müssen nicht gleich sein. Der Johannes muss nicht ein Umarmer werden, wird er nie. Johannes darf Johannes bleiben. Ich darf ein Umarmer bleiben. Darf ich? Das macht mich aus, dass ich eher warmherzig bin. Johannes, eher, ich nehme dich jetzt einfach eher sachlich. Wir kennen uns schon lange und wissen darum, dass wir so sind, wie wir sind. Und ich glaube, wir haben uns enorm schätzen gelernt, oder Johannes? Ja, das kann man sagen. Und darin liegt die Herausforderung und vielleicht auch Spitzfindigkeit. Wir sind zur Individualität berufen, wir sind Individuen, das sind wir. Aber das Ganze ist das Ziel, zum Nutzen des Leibes einzusetzen. Und wir haben aus der Individualität, die uns Gott gegeben hat, haben wir Individualismus und Egoismus gemacht. Und in manchen Gemeinden Gleichmacherei, Uniformiertheit ist genauso bescheuert. Aber zu sagen, ich bin ein Individuum und ich gehöre zum Leib. Und ich habe meinen Platz und ich bin gleich viel wert wie der Johannes. Wunderbar. So, und jetzt spielen wir zusammen. Und dann kommt noch die Hadassah dazu, die gleicht meine Unmusikalität noch aus. Und der Bernd. Und dann wird es immer runder. Und ich denke, was wären wir Licht und Salz in einer Gesellschaft, in der Gleichmacherei immer wieder angestrebt wird. Uniformiertheit, Gleichschritt, alles. Aber auch, was wären wir Licht und Salz in einer Gesellschaft, in der alles auseinanderstrebt auf der anderen Seite, weil man merkt, die Uniformiertheit, die ist's nicht. Was wären wir Licht und Salz, wenn man merken würde, hallo, das Zusammenspiel. Die Unterschiedlichkeit mit dem einen Ziel, Christus als Herrn auf dieser Welt zu verkörpern. Wow, das wär's. Diese Welt zu erhalten, was auch immer im säkularen Bereich. Und schon sind wir beim dritten Punkt, beim Zusammenspiel. Hand und Fuß ergänzen sich nicht nur, nein, sie sind sogar aufeinander angewiesen. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Hand und Fuß ergänzen sich nicht nur, sondern sie sind aufeinander angewiesen. wenn ich Durst habe und etwas trinke, ergänzt die Hand das nicht nur, sondern ich bin auf die Hand angewiesen, dass sie das Glas zum Mund führt und ich es leeren kann. Das ist mehr als Ergänzung, sondern aufeinander angewiesen sein. Wenn ihr euren Sitznachbarn oder Nachbarin anschaut, so ganz vorsichtig, und dann denkt, ich sehe wieder den Johannes. Er ergänzt mich nicht nur, sondern ich bin auf ihn angewiesen. Dann bekommt das noch eine andere Dynamik, eine völlig andere Dynamik. Ich bin auf ihn angewiesen. Wenn ich neben meiner Frau sitzen würde, sie sitzt heute da drüben, ich bin völlig irritiert und sage, Regina, ich bin auf dich angewiesen, du ergänzt mich nicht nur. Und wenn sie noch zu der Einsicht kommt, der Thomas, der so ist, wie er ist, ich bin nicht nur auf ihn, er ergänzt mich nicht nur, sondern ich bin auf ihn angewiesen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie Ehe funktioniert. Und wie es explodiert. Und wenn das in einer Firma geschieht und einem Volk, der helle Wahnsinn. Wahnsinn ist ein schlechtes Wort, ich weiß es. Nicht auszuhalten. So toll wäre das. Das sind Prinzipien, die uns Paulus im Bereich Gaben mit auf den Weg gibt. Und entscheidend, sagt er, ist, dass Christus der Kopf bleibt. Und jetzt sind wir wieder im Korintherbrief und nicht Paulus und nicht Apollos und nicht Kephas und nicht XY und nicht XYZ, sondern Christus bleibt das Haupt. Und da haben wir in unserer Zeit eine riesen Herausforderung. Ich bin ja am Predigerhimmel ein kleines Lichtlein, das man wahrscheinlich nur mit dem Hubble-Mikroskop sehen kann. Da gibt es ja so richtige Leuchten. Ein Predigerhimmel. Johannes Hartl ist aufgestiegen. Bill Heidels ist aufgestiegen. Und die kann man ja alle reinziehen, ohne Ende. Und da kommt der poplige Thomas und erzählt auch noch was. Braucht es viel Heiligen Geist, um überzeugt zu sein? Doch, es braucht den auch noch. Aber ich will damit sagen, dass wir, und das begegnet mir ganz oft in Diskussionen und Argumentationen, argumentieren wir nicht von der Bibel her und nicht von Christus her, sondern von allerlei Leuten. Ich nenne jetzt keine Namen. Der hat gesagt und jener hat gesagt und der hat gesagt. Und dann denke ich, ja, wer bin ich denn, wenn Johannes Hartl sowas sagt? Ich bin doch nur ein Dorfprediger. Statt zu sagen, aber hallo, was sagt eigentlich die Schrift dazu? Was sagt Jesus dazu? Er ist das Haupt. Ist echt verrückt. Lässt man sich ins Boxhorn jagen. Statt zu sagen, lass uns mal in der Bibel nachlesen. Was sagt die Bibel zum Thema Heilung? Was sagt sie? Hallo? Ganz viele tolle Sachen. Das Zusammenspiel ist entscheidend. Verschiedenheit und Christus bleibt das Haupt. Nur in der Verschiedenheit und dem Zusammenspiel kann der Körper alle Funktionen wahrnehmen in dieser Verschiedenheit und Einheit. Im Kleinen und im Großen, in der Ehe, in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinde, in Spanien und Katalonien und überall auf der Welt. Wenn man ein Ziel verfolgen würde, was tut dem gesamtspanischen Volk gut? Nein, Katalonen sagen, was tut uns gut? Uns. Und dann gibt es Abspaltung und am Ende verlieren beide. In Zweierbeziehungen, in Familien genau dasselbe. Statt sich auf einen gemeinsamen Weg zu konzentrieren, mit Christus als Haupt, stellt man die eigenen Interessen in den Vordergrund. Für mich, muss ich sagen, war es eine extreme Erlösung, wirklich eine Riesenerlösung, als ich zum ersten Mal begriffen habe, Regina ist in einigen Punkten, ich will die nicht nennen, völlig anders gestrickt wie ich, als ich zum ersten Mal begriffen habe, dass Regina, meine Frau, nicht mein Feind ist. Das war schon mal wichtig. Das war der erste Schritt zu begreifen, Regina ist nicht mein Feind. War mal gut, war eine gute Erkenntnis, ist nicht mein Feind. Sie ist nicht mein Feind. Morgens aufstehen und sagen, meine Frau, die neben mir liegt, ist nicht mein Feind. Der zweite Schritt, als ich erkannt habe, dass sie mich ergänzt, es war, aha, es gelingt mir, pünktlich zu kommen, wenn meine Frau dabei ist. Eine super Sache. Da wurde sie mir manchmal zum Feind, zum bitteren Feind. Und sie sagt, jetzt gehen wir, es ist Zeit. Ich sage, langsam, langsam, langsam. Und der Höhepunkt war, als ich begriffen habe, sie hilft mir sogar, mich weiterzuentwickeln. Vom Feind zur Ergänzung, zur Person, die mir hilft, mich weiterzuentwickeln. Koevolution nennt man das in der Psychologie, wenn es jemand so will. Ein biblisches Prinzip. Wir helfen uns in unserer Unterschiedlichkeit, einander weiterzuentwickeln, runder zu werden. Ein Riesengeschenk. Das war wirklich Erlösung in unserer Ehe. Das war wirklich ein Quantensprung. Und das ist es auch in der Gemeinde. Wenn ich sage, der Bernd ist nicht mein Feind, er ergänzt mich und er hilft mir sogar, mich weiterzuentwickeln. Und wenn er zur selben Einsicht kommt, hallo, dann explodiert die Geschichte. Eine völlig neue Sichtweise. Vierter Punkt, der Wert des Einzelnen in der Gemeinde. Wir können fragen, wer sind nun die wichtigeren und wer die wenig wichtigeren Glieder? Das ist schon immer eine Frage, die die Jünger schon gestellt haben im Matthäusevangelium. Sagen sie zu Jesus, wer wird jetzt zu deiner Rechten sitzen, Jesus? Wer ist der Wichtigste? Wer bekommt die Macht mit dir? Wer ist das? Eigentlich ist diese Frage sinnlos, da jeder jeden braucht. Das ist so. Von daher schon gesehen gibt es nicht wichtigere und weniger wichtige. Und da streiten wir in den Gemeinden, wenn ich theologisch unterwegs bin, was ist nun wichtiger, Diakonie oder Evangelisation? Und da streitet man sich, schreibt Bücher und Artikel und was tut man am Ende? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Man hat so viel Energie in diese Streitfragen, dass am Ende gar nichts mehr getan. Was hat Jesus getan? Beides. Er hat Menschen geheilt, zu essen gegeben, sozial Isolierte zurück in die Gesellschaft geführt und er hat sie zu Gott gerufen in die Versöhnung. Mal war das zuerst dran, mal war das, aber beides. Und wir streiten über diese Dinge und verlieren, dass Jesus Herr sein soll und Herr sein will auf dieser Welt. Jesus hat beides getan. Wir müssen wieder die Frage stellen, gibt es wichtigere Glieder oder unwichtigere am Organ oder Organe am Leib? Wir würden sagen, nein, gibt es nicht. Und jetzt kommt Paulus und das ist verblüffend, was er da sagt. Das ist eine echte Herausforderung. Und jetzt sagt er, gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die Unanständigen, die Unansehlichen, sagt er, sind die wichtigeren Glieder. Jetzt wird es natürlich kompliziert. Das passt nicht in unser Weltbild, das Glitzer und Glamour. Und der Schönheit und der großen Schlanken. Gestern hat mir jemand gesagt, da war jemand auf einer Geburtstagsfeier, der schöne Peter. Das hat mich schon ein bisschen neidisch gemacht, weil von mir sagt niemand der schöne Thomas. Jemand hat gesagt, ich müsste mehr durch meine Intelligenz überzeugen als durch meine Schönheit, weil die nicht besonders stark ausgeprägt wäre. Dann lese ich Paulus und sage ich, danke Herr, dass ich nicht so schön bin, denn mir soll besondere Ehre zukommen. Aber was meint er da? Das ist eine weitere Herausforderung. Es sind drei Bereiche von den Unansehlichen und Schwachen und von den Mangelhaften. Das erste ist, er meint hier physisch Schwache. Menschen, könnte man sagen, die Behinderungen haben, physisch schwach, die kraftlos sind. Er meint Menschen, jetzt wird es Aschemata, Menschen, die kein Schema haben, die keine Figur haben, Glieder, die keine Figur haben, ich sage nachher mehr dazu, und dann Mangelhafte, das sind die, denen etwas fehlt, mangelhaft, die haben den Mangel. Die sind besonders wichtig am Leib Christi. Und das ist wirklich verblüffend. Da muss ich ein paar Dinge dazu sagen. Beim Wort ein Leib, viele Glieder, denken wir ja primär eben an diese Dinge. Das Auge, Ohr, Hand, Füße etc. Die sichtbaren Dinge. Wenn wir von Gliedern am Leib reden, meinen wir das. Hände, Füße und so weiter. Ich sage jetzt was. Ein Mensch kann ohne eine Hand weiterleben. Ist zwar schmerzhaft, aber er kann weiterleben. Das geht. Er kann sogar ohne einen Fuß weiterleben. Das geht. Das kann er. Aber, und jetzt kommen wir zu den schemenlosen Gliedern am Leib. Das ist die Leber, die Niere, die Lunge, das Herz. Die sind nicht ansehlich. Wenn ich euch ein Herz zeigen würde hier heute Morgen oder eine Lunge, da würde jeder sagen, sag mal, spinnst du, ist ja ekelhaft. Ich habe mir überlegt, ob ich so ein Schweineherz mitbringe oder so. Vielleicht so eine Ärztin, die hätte gesagt, oh schön, gib's mir, ich untersuch's. Aber ein normaler Mensch sagt, lass mich in Ruhe, ekelhaft, es blutet noch. Ich kann leben ohne einen Fuß, aber ohne die Leber, das Herz, die Lunge, kann ich nicht leben. Und das sind die unansehlichen Organe am Leib, sagt Paulus. Die sind zentral wichtig und die nehmen wir nicht wahr. Ist jetzt wichtig. Am Schluss nochmal konzentrieren. Die wir nicht sehen und eigentlich unansehlich sind, die sind zentral wichtig, denn ohne die stirbt der Körper. Sind wir uns einig, oder? Die Frage ist natürlich, ja, wer sind die am Leib Christi? Ja, wer sind jetzt die, die wir eher für unansehlich halten? Und wer wären die auch in meinem säkularen Umfeld? Paulus sagt, ohne die geht gar nichts mehr. Ohne die geht gar nichts mehr. Ich habe hier ein Bild. Ihr habt es vielleicht gesehen auf Facebook, Predigtankündigung, der Stallbursche und das Hochzeitspaar. Es war an einem Morgen, als unsere Tochter geheiratet hat und wir auf dem Hof waren. Und da kamen die Leute und haben Geschenke gebracht und es war der Tag der Hochzeit. Und ich habe an dem Morgen im Stall gemistet. Und irgendwie bin ich nicht vorgekommen. Die Leute kamen, ah, Becca, David, ja, wie toll alles hier. Und ich dachte manchmal, gibt es mich nicht mehr? Also ich bin ja der Stallbursche. Den gibt es ja nicht, den braucht man nicht. Und dann laufe ich mit der Mistkarre weg, unser Nachbar, der Jesus noch nicht als Herrn anerkannt hat, der hat gesagt, stopp Thomas, von euch müssen wir ein Bild machen, von dir und vom Hochzeitspaar, das ist so toll. Der hat mich erkannt. Und der hat gesagt, denn ohne dich gäbe es die nicht und dann wäre der ganz alleine. Keine Hochzeit. Stallbursche. Ich habe einen Araber. Das habe ich jetzt nicht mit meinem Bruder abgesprochen. Und wenn ich da und dort sage, ich habe einen Araber, sagen die Leute, oh, ein Araberpferd. Dass ich ein Araberpferd habe und dass ich ab und zu reiten kann, verdanke ich letztendlich meinem Bruder, der jeden Tag die Arbeit tut, Pferde mistet, sich drum kümmert. Und dann können wir ab und zu gemeinsam ausreiten. Vielen Dank. Der wird nicht gesehen. Er sagt mir manchmal, wenn Leute zu dir kommen, die sehen mich nicht im Stall, aber nachher dein Pferd. Spürt ihr was? Ich bin in der Lage, sowas noch in Szene zu setzen. Mein Bruder macht das nicht. Aber mir ist in dieser Geschichte so bewusst geworden, wie wichtig diese Menschen sind, die ihren Dienst treu im Hintergrund tun. Bei uns auf dem Hof, im Bürgermeisteramt, in der Gemeinde, die Treuen, auf die man zählen kann. Das sind Leber, Niere, Herz. Ohne die geht gar nichts mehr. Diejenigen, die jede Woche hier Staub saugen. Treu. Es würde hier aussehen wie im Saustall. Die Musiker, die treu üben. Jetzt kommt die Hadassah, sei mir nicht böse. Die Hadassah, die wir angestellt haben, um das Musikalische zu fördern. Eine super Sache. Die Hadassah? Aber da ist der Bernd, der übt schon 20 Jahre. Den sehen wir vielleicht schon gar nicht mehr. Bitte überseht den Bernd nicht. Und den Jürgen und den Tom und die vielen Musiker. Und überseht die Hadassah nicht. Alle zusammen, das wird reich und inspirierend. Überseht den Johannes nicht und auch den Thomas nicht. Aber die Treuen, die sind Herz und Seele einer Gemeinde. Die Treuen in der Ehe, in der Familie, das sind die, die zusammenhalten. Die Treuen, die hier unten Woche für Woche unsere Kinder unterrichten. Dass die gute Werte mitbekommen, Jesus kennenlernen, die Gesellschaft prägen lernen. Die Ranger unten, die sich jeden Freitag treffen. Das sind die hier, die man kaum sieht. Und die, sagt Paulus, brauchen und bekommen besondere Ehre. Und das sind die, wenn was schief läuft, die Kritik bekommen. Aber das Lob und die Anerkennung und die Wertschätzung. Ich könnte auf viele zeigen hier von diesen Menschen, die Herz, Leber, Niere sind hier. Man sagt ja manchmal, eine Gemeinde hat eine Seele oder ein Haus hat eine Seele oder eine Ehe, eine Familie hat eine Seele. Aber eine von denen hat mir stellvertretend für alle gesagt, Thomas, lass mich heute aus dem Spiel. Denn ich will meinen Dienst tun, in aller Bescheidenheit, das will ich. Und das sind die tragenden Kräfte, wenn wir von Geistesgaben reden, dann ist das elementar, denn sonst kommen die Überflieger. Das sind denn die, die drüber fliegen und die anderen, ach so, du bist ja nur der Johannes. Du hast ja nur ein bisschen Organisationstalent. Und das ist bitter und entlang der Gabenlehre von Paulus so verkehrt. Und in Unternehmen, wo die Seelen gepflegt werden, die Herz und Niere und Leber bilden, dort herrscht ein anderer Geist. Wenn ihr in euren Familien wieder mal jemanden ehrt, die sollen wir besonders ehren und sagen, liebe XY, du kochst jetzt 30 Jahre, 40 Jahre für mich und seit 20 Jahren habe ich nicht mehr gesagt, wie ich das schätze, weil es alltäglich geworden ist, dann wäre heute der Tag zu sagen, ich lade dich zum Essen ein oder was auch immer. Es tut mir extrem gut, wenn meine Frau mir sagt, Thomas, ich schätze sehr an dir, dass du Tag für Tag zur Arbeit gehst und alles gibst, Geld verdienst, ein treuer Arbeiter bist, leidenschaftlich deinen Dienst als Pastor tust, Tag für Tag und kaum krank bist. Ihr glaubt nicht, wie mir das gut tut, das Alltägliche, das, was so normal geworden ist, wenn das wieder gesehen wird. Und das meint Paulus. Ich weiß nicht, wer heute Morgen seinem Herz gesagt hat, guten Morgen, liebes Herz, schön, dass du noch schlägst. Wir pflegen die Finger, ich feile sogar meine Fingernägel, dass sie schön sind. Geh wieder zum Friseur, putz mir die Ohren. Aber wie sorge ich für das, was zentral ist, für meine Leber? Also, da meine ich nicht. Wie sorge ich für sie? Die Stillen im Lande, die werden im Säkularen auch wieder erkannt. Triumph der Unauffälligen. Warum Introvertierte zu oft unterschätzt werden. Und die meint Paulus hier. Und Leute, was wäre das für ein Leben, wenn diese Menschen geehrt werden würden, wie die anderen. Nicht, dass man die anderen nicht mehr ehrt, sondern dass man die ehrt, respektiert, wertschätzt. Wenn wir von Gaben reden, gehört das dazu, dass wir nicht bei dem Spektakulären bleiben, sondern beim Zentralen. Je herausragender unsere Position in der Gemeinde ist und auch draußen in der Wirtschaft, desto mehr sollten wir uns dessen bewusst sein. Je herausragender unsere Position ist, je mehr sollten wir uns dessen bewusst sein. Und wenn das nicht funktioniert, ist Spaltung und Streiterei vorprogrammiert. Ein letztes. Zwei, drei Sätze zu den Problemfällen in der Gemeinde. Jede Gemeinde hat schwierige Menschen. Das ist normal. Das ist sogar zutiefst biblisch. Wen hat Jesus angezogen? Wen? Die Mühseligen und die Beladenen und die Versager und die Gurken und die Tomaten. Und wenn die bei uns zu finden sind, dann sind wir auf dem besten Weg, Gemeinde zu sein. Denn dann ist Jesus hier. Und die erhoffen sich, diese Menschen, die gescheitert sind, Hilfe von der Gemeinde, weil hier Jesus wohnt. Und dann sind wir auch bei den großen Gaben, der Gabe der Heilung. Menschen, die ein Leben lang Schmerzen haben, daran verzweifeln. Und dann sagen wir, komm Jesus, schenk uns die Gabe der Heilung in unserer Gemeinde, dass Menschen berührt werden und geheilt werden. Und komm Jesus, lass mich prophetisch in eine Situation hineinsprechen, dass es besser wird im Leben dieses Menschen. Und komm Jesus und schenk ein Wunder in dieser verfahrenen Beziehungskiste. Schenk ein Wunder. Und dann blüht der Leib auf und dann ist Christus gegenwärtig, wenn wir diese Grundlagen verstanden haben. Aber die Mühseligen und Beladenen, die psychisch Kranken und physisch Kranken, die sind willkommen. Das ist das A und O. Sonst sind wir nicht Leib Christi. Es ist so. Denn er ist der, der die angezogen hat. Und wenn wir die nicht anziehen, müssen wir uns fragen, ob wir Leib Christi sind. Bin ich am Ende. Wir feiern nachher Abendmahl. Noch ein kleines Schlusswort als Hinweis auf die nächste Predigt. Paulus erklärt alle Glieder wertvoll. Alle. Und mit dieser Grundlage, dass die Innereien wichtig sind, die Treuen, dass man die nicht übersieht, mit dieser Grundlage können wir dann Vollgas geben, das sage ich mal so. Und nach den Gaben streben, wie Paulus hier sagt am Ende des 12. Kapitels, strebt nach den größten Gaben, prophetisch zu reden, Wunder zu tun, Heilungen in neuen Sprachen, dienen, leiten, Musik und alles, strebt danach. Aber dieses 12. Kapitel ist die Grundlage dafür. Und ich hoffe, dass wenn ich das nächste Mal predige, in 1. Korinther 14 einsteigen, dass wir eine Sehnsucht haben, aber diese Grundlage verinnerlicht ist. Und in dem Sinn werden wir Abendmahl feiern. In dem Sinn hoffe ich, dass uns der Herr reich beschenkt und noch viele Menschen ihn hier erleben. Amen.
Hoch erhöht bist du, Retter dieser Welt, bist der Einzige, dem Anbetung gilt. Denn am Kreuz hast du meine Schuld bezahlt, gabst mir Hoffnung, Herr, die niemals vergeht. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.